Sind wir dabei?
Wir sind dabei.
Und Action. Gewünscht aus euren Reihen die Frage, wie man als Mann, wie man als männlich glaubt. Man könnte jetzt meinen, das sei A für Frauen kein Thema und zweitens ein bisschen blöd gewählt. Aber so blöd ist es gar nicht, sondern 1. Korinther 16, Vers 13. 1. Korinther 16, Vers 13. Ermahnt Paulus seine Gemeinde in Korinth. Wachet, steht im Glauben. Jetzt wird manchmal übersetzt in Bibelübersetzung, seid mutig und seid stark. Aber wörtlich heißt es hier eigentlich, wachet, steht im Glauben, seid männlich und seid stark. Bevor die Frauen jetzt schon ein Nickerchen machen und denken, das soll jetzt mal die Männer hören, noch dranbleiben, es ist nicht unter Ausschluss der Frauen, sondern es ist für uns alle. Was meint Paulus, wenn er sagt, wachet, steht im Glauben, seid männlich und seid stark? Ausrufezeichen. Er fordert seine gläubigen Korinther auf, etwas zu sein, etwas zu tun, eingestellt zu sein, nämlich wachsam zu sein, standhaft zu sein, männlich zu sein und stark zu sein. Wir haben heute den ganzen Tag über das gesprochen, was für uns gilt, vorgegeben in Christus gilt. Dass wir nämlich in Christus sind und dass uns das im Glauben geschenkt wird. Das Glauben bedeutet, im Wir zu sein und dass wir dieses Vertrauensverhältnis, diese Beziehung als geschenkt voraussetzen dürfen. Damit aber werden wir nicht unmündig gemacht. Damit sind wir nicht etwa zur Passivität verurteilt. Denn als Jesus sagte, ohne meinen Vater bin ich nichts und ohne meinen Vater will ich nichts tun, dann war die Konsequenz bei ihm nicht, dass er weniger gelebt hat, weniger vital war, weniger aktiv war, sondern viel mehr. Als Paulus sagte, Galater 2, Vers 20, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir, hat er damit nicht gemeint, dass er morgens beim Weckerklingeln einfach die Decke über die Augen zieht und sagt, Herr, ich bleib mal zu Hause, wenn du willst, kannst du ja zur Arbeit gehen, weil ja Christus in mir lebt und nicht ich, sondern es war Christus, der in ihm lebte und ihn vital machte. Ich denke, ein großes Problem ist, dass wir schon lange Zeit haben, aber auch heute ganz dringend haben, dass wir immer pendeln zwischen einem tödlichen Hyperaktivismus in der Frömmigkeit, einer Gesetzlichkeit, einem Druck, den wir uns selber machen. Ich muss tun, ich sollte anders werden und so weiter. Und die anderen reden von der Gnade und sagen, ich kann ja eh nichts tun, mir wird ja alles geschenkt, es macht ja der Heilige Geist und sie bleiben so lange schon mal zu Hause. Was ist das Missverständnis? Nun, es ist das Missverständnis von Adam und Eva, dass nämlich wir entweder im Ich sind und dann meinen wir, wir müssten Gott und Mensch gleichzeitig sein, oder wir kapieren's, das nennt man dann charismatisch, pneumatisch, schwärmerisch und sagen, nein, der Heilige Geist ist das Geheimnis und dann delegieren wir alles an Gott, als wären wir unbeteiligt und es läge nur an ihm. Im Wir kommt das Ich und das Du gleichzeitig und im vollen Maß zur Geltung. Es ist keine Alternative, ob Christus in mir lebt und ich lebe, sondern wenn Christus in mir lebt, dann lebe ich überhaupt erst auf. Gottes Willen zu tun bedeutet nicht, den eigenen Willen zu zerbrechen. Nein, im Gegenteil. Gottes Willen tun zu wollen bedeutet, selbst einen starken Willen zu bekommen. Sich ganz von Gottes Liebe her zu verstehen, bedeutet selbstbewusst zu werden. Ihr könnt euch Jesus anschauen. Er hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes und durch mich redet Gott. Jetzt sagen wir, na gut, er war ja auch der Sohn Gottes. Da war das Selbstbewusstsein durchaus begründet. Nehmen wir also Paulus. Der hat gesagt, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe, das lebe ich im Glauben und im Vertrauen dem Jesus Christus gegenüber, dem Sohn Gottes gegenüber, der mich so sehr geliebt hat, dass er alles sich selbst für mich gegeben hat. 1. Korinther 15 kommt er in der langen Liste der Apostel auf sich selbst zu sprechen und sagt, weil ich Christenverfolger war, bin ich eigentlich eine Fehlgeburt in Hinsicht auf die Wiedergeburt. Ich bin gar nicht würdig, dass ich Christ heiße, denn ich habe ja Jesus Christus verfolgt. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und nur um es klar zu sagen, sagt Paulus, Minderwertigkeitsgefühle sind anders. Was ich noch mal klar sagen will, ich arbeite mehr als alle Apostel. Wir haben irgendetwas falsch verstanden. Zu entdecken, dass wir im Wir mit Christus leben, bedeutet eine enorme Vitalisierung unseres Lebens. Es bedeutet eine Entfaltung des Selbstbewusstseins. Es bedeutet, dass ich neue Kräfte kriege und die mir zuwachsen. Der Pendelschlag von Allmachtsfantasien des Ichs und Ohnmachtsgefühlen auf der anderen Seite, ich kann ja eh nichts, haben beide nicht verstanden, was im Wir-Leben bedeutet. Wenn Gott in mir lebt, dann werde ich neu vital. Dann bewegt sich etwas in meinem Leben. Denn ich werde erwachsen im Glauben. Wir reden von der Gotteskindschaft. Und wenn wir Gotteskindschaft sagen, dann meinen wir, na Gott ist Vater und wir sind seine Kinder. An was denkst du bei Gotteskindschaft? Du siehst so einen kleinen, hilflosen Säugling, der quäkend in der Wiege liegt und schreit, wenn er Hunger hat und ab und zu die Windeln füllt und das ist schon alles, was er kann. Gotteskindschaft aber ist ein Begriff, der sich ableitet von Jesus Christus. Gottes Kinder sind nicht unreif. Gottes Kindschaft bedeutet nicht ein Festgelegtsein auf Passivität und Kleinsein, Hilflosigkeit und Zerbrochensein, sondern wir sind Gottes Kinder, weil Jesus, der Sohn Gottes, uns zu seinen Schwestern und Brüdern gemacht hat. Das heißt, dass Gottes Kinder erwachsen werden sollen. Bin ich im Glauben schon erwachsen? Ist mein Glaube nicht immer noch eine Form eines kleinkindlichen Glaubens? Und weil wir inzwischen ja die meisten von uns über 10 Jahre sind und einige schon über 20 Jahre, muss man sagen, eines kindischen Glaubens. Das heißt, entspricht nicht unsere Frömmigkeit überhaupt nicht unserer Gesamtentwicklung der Persönlichkeit? Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen längst gestandene Familienväter sind und in der Firma ihren Mann stehlen müssen und in ihrer Gottesbeziehung völlig hilflos sind, trotzig, beleidigt, klagen kleinkindlich und haben nicht kapiert, dass man auch im Glauben wachsen darf, im Glauben erwachsen werden darf. Wenn ich Tochter, wenn ich Sohn Gottes bin, dann bin ich eingeladen, zum Partner Gottes zu werden. Wir sind Gottes Ebenbild, das heißt, wir sind Gottes Partner und Gegenüber. Wir sind nicht Gottes Kleinkinder, sondern wir dürfen wachsen. Was bedeutet das? Nun, ein kleines Kind, auch ein kleines Kind im Glauben, ist noch nicht in der Lage, mit komplexen Konstellationen umzugehen, mit Brüchen, mit Dialektik umzugehen. Das, was ein kleines Kind eigentlich braucht, und wehe all den Kindern, die das nicht geschenkt bekommen von ihren Eltern, ist zunächst einmal eine heile Welt, dass ich geborgen bin in meinem Sein, behütet, bewahrt bin in meinem Sein und noch ungebrochen bin in meiner Deutung von Wirklichkeit, in meiner Wirklichkeitswahrnehmung. Kinder brauchen zunächst einmal eine heile Welt. Und wenn wir das so kühn sagen, dann erschrecken wir über den Kontrast, wie wenige Kinder kriegen das geschenkt, angenommen, bejaht, behütet, bewahrt, begleitet und versorgt. Welche Kinder sind das heute noch? Es sind zu wenige und deshalb schleppen wir auch diese Probleme ein Leben lang mit uns. Es fehlt uns die Basis, in der wir dieses Urvertrauen gewinnen. Allmählich aber, wenn wir erwachsen werden und uns gut entwickeln, dann werden wir in der Lage sein, nicht nur im Hier und Jetzt zu leben. Als kleines Kind, wenn ich Hunger habe, habe ich geschrien wie am Spieß. Und wenn ich nass war und ungemütlich durch meine eigene Beschäftigung, dann habe ich geschrien wie am Spieß. Das heißt, ein Kind lebt im Hier und Jetzt. Es kann sich freuen im Augenblick, im nächsten Augenblick hat man den Eindruck, es wird abgestochen, weil irgendwas ihm nicht behagt. Das heißt, Kinder können nicht abstrahieren, Kinder können nicht zurückgreifen, schon gar nicht auf die Erfahrung von Jahren, da war noch nichts, aber auch nicht in die Zukunft greifen. Sie leben im Hier und Jetzt. Ein Erwachsener aber ist als Mensch in der Lage, das kann kein Baum, das kann keine Blume und ich fürchte, es können auch nicht zu viele Tiere. Ein Erwachsener ist in der Lage, von der augenblicklichen Gefühlslage und Erfahrung zu abstrahieren. Ein Erwachsener ist in der Lage, ein Mann, wenn er denn ein Mann ist und nicht ein Weichling, ist in der Lage, von dem momentanen Empfinden zu abstrahieren und sich zu orientieren an der Erfahrung, die zurückliegt und der Perspektive, die er vor sich hat. Das heißt, um identisch zu sein, um motiviert zu sein, um orientiert zu sein, muss ich nicht immer wie ein Wonneproppen in meiner Wiege liegen und abgefüttert werden, sondern ich kann auch Spannungen aushalten. Ich kann Belastungen aushalten. Ich kann mir Ziele setzen und auf diese Ziele zuleben. Ich möchte es euch deutlich machen an einem anderen Text des Paulus, in dem er von sich selber und seiner neuen Existenz spricht. Was mir früher Gewinn war, Philipper 3, Vers 7 folgende, was mir früher Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden, Kehricht eigentlich, Abfall, gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich's schon ergriffen habe, oder dass ich schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes, in Christus Jesus. Hier redet kein Kind, das nur im Hier und Jetzt lebt. Hier redet keiner, der sagt, entweder ich fühle es jetzt oder ich glaube nicht mehr. Hier redet keiner, der sagt, entweder alles ist perfekt oder ich schmeiße es hin. Hier redet einer, der ein klares Ziel hat, der eine klare Orientierung hat, und auf dieses Ziel zu lebt und sich motiviert. Paulus liebt diese Bilder, wie er es hier sagt. Ich jage nach einem Siegespreis. 1. Korinther 9 hat er auch diese Bilder aus dem Sport. Und er sagt, ja, wie ist es denn im Sport? Heißt das nicht, dass ich auf alles verzichte, um das eine Ziel zu verwirklichen? Wie werde ich fit? Wie werde ich sportlich? Nicht, indem ich mit Kartoffelchips und einem Sixpack Bier und einem feinen Ripp-Unterhemd und einer Turnhose zu Hause Sportschau gucke und dann nochmal die Wiederholung anschalte, damit das Training auch wirksam ist. Dadurch wird man fett, man langweilt seine Frau und seine Familie, aber man wird nicht fit. Wenn ich nach dem Fußballspiel joggen gehe, okay, aber dann die Chips weglassen, denn das stößt nur auf beim Joggen. Wie werde ich glücklich verheiratet? Nicht, indem ich Rosamunde Pilcher-Filme gucke und sage, ich schalte nochmal die Wiederholung auf DVD an. Dadurch finde ich keinen Partner. Erwachsensein bedeutet, dass ich mir Ziele setze und mein Leben gestalte, dass ich in der Lage bin, mir Ziele zu setzen und alles in die Verwirklichung der Ziele stecke. Wir haben lange Zeit Jugendliche gehabt, vor euch, die waren so verpeppelt, obwohl es ihnen eigentlich gut ging, und die waren hoffnungslos, bevor sie sich aufgemacht hatten. Lange Zeit hatten wir das Problem, dass die junge Generation nicht etwa zu wenig hatte, sondern zu viel. Verglichen mit ihren eigenen Großeltern nach dem Krieg. Die haben bei überhaupt nichts angefangen. Die hatten keine Ausbildung, keine Perspektive. Die hatten nicht mal ein Dach über dem Kopf. Die hatten nur rumgefallene Steine und hatten Wohnungen, die es reingeregnet hatte. Und damals gab es Zuversicht. Worin lag der Unterschied? Der Unterschied lag daran, dass ihre Großelterngeneration nach dem Krieg nichts hatte, außer Zielen. Und mit diesen Zielen sich motivierte und sich über jeden Teilerfolg freute. Das Faszinierende ist, ich kann zwei Menschen nehmen, denen es gleich gut geht. Der eine ist unausgeglichen und unglücklich und demotiviert und der andere ist super drauf. Es kann nicht am Essen liegen, es kann nicht am Trinken liegen, es kann nicht an der Heizung liegen, alles gleich eingestellt. Es liegt an der Perspektive. Wie zufrieden wir sind, ist mehr eine Frage unserer Perspektive als eine Frage unseres äußeren Zustands. Du kannst das auch bei dir selber machen, damit du nicht Mensch mit Menschen vergleichen musst. Es gibt Tage, da gehe ich motiviert in einen Alltag, der völlig durchschnittlich ist, weil ich orientiert bin, weil ich eine Mitte habe, weil ich ein Ziel habe und weil ich eine Herkunft habe, von der ich mich her verstehe. Es gibt andere Tage, da lasse ich mich beeinflussen von irgendwelchen Oberflächlichkeiten, von Sachen, die ich noch zu tun habe. Irgendwas lief schief, einer hat mich blöd angemacht. Ich habe einen Riesenberg an Korrekturen auf dem Tisch, der wird nicht kleiner, sondern immer größer. Und ich muffel darum, obwohl ich in demselben Haus mit derselben Frau, in derselben Stadt, mit demselben Beruf, mit demselben Kontostand bin. Das heißt, äußerlich ist alles gleich. Aber ich bin ein anderer, weil ich anders gesinnt bin. Was ist das Faszinierende an den Beispielen des Sports bei Paulus? Nun, dass er sagt, wenn einer ein sportliches Ziel hat, setzt er alles dran, es zu erreichen. Wenn du für einen Zehnkampf dich vorbereitest oder wenn es nur Stadtmarathon ist oder Wohltätigkeits-Halbmarathon, nicht? Fangen wir mal bescheiden an, dann trainierst du darauf und hast das Ziel, es zu erreichen. Du kannst einen bedauern, schade, du kannst keine Kartoffelchips essen. Schade, du kannst dich nicht mit Bier vorlaufen lassen. Der sagt, was soll ich denn mit Kartoffelchips? Ich habe ein Ziel, das will ich erreichen. Was faszinierend ist, wenn Menschen ein Ziel haben, sind sie bereit und in der Lage, auf alles Mögliche zu verzichten und empfinden es gar nicht als Verzicht. Für sie ist es Konzentration. Was bedeutet männlich sein? Im Sinne des Paulus. Es bedeutet, aus der kindischen Haltung der Versorgung, der Erwartung, des Trotzes, der Vorwürfe, des Beleidigtseins, des Neidigseins herauszukommen. Aufzustehen, sich vor den Spiegel zu stellen, sich ernsthaft anzugucken und zu fragen, wer bist du, was willst du, wo willst du hin? Paulus hat ein Ziel. Und wie wir den ganzen Tag schon erkannt haben, hat dieses Ziel für ihn mit Christus zu tun. Denn seine Christus-Erkenntnis, das, was er bei Christus erlebt hat, die Beziehung zu Christus, hat ihn wach gemacht, hat ihn frei gemacht. Frei von Ehrgeiz, frei von Selbstmitleid, frei von Selbstverliebtheit, frei von diesem schmalen Horizont, ich muss mich beweisen, ich muss Beziehung kompensieren. Es hat seinen Kopf frei gemacht und er konnte plötzlich Christus wahrnehmen. Und dieser Christus hat ihn motiviert. Er sagt, meint nicht, ich hätte es schon ergriffen. Ich bin nicht vollkommen, sondern ich bin wie in einer Rennbahn. Entscheidend für mich ist, dass Christus mich ergriffen hat. Ich falle hin, ich stolpere. Was soll das Selbstmitleid, die ganze Zeit zu sagen, ich bin immer noch nicht vollkommen. Gott stört es nicht, warum stört es mich denn? Wenn ich meine Lieblingssünden schon wieder tue, warum bin ich 3 Tage gekränkt, um sie gleich nochmal zu tun und dann immer selbstmitleidiger zu sein? Anstatt aufzustehen und zu sagen, Christus liebt dich, wie du bist, dann nimm dich selber an, schlag dir den Staub von den Kleidern und renne weiter. Setze dir dein Ziel. Ich möchte Christus ergreifen. Ich möchte das Ziel ergreifen. Das Faszinierende ist also, dass ein Erwachsenglaubender über 2 Perspektiven verfügt. Er hat ein Woher, von dem er kommt. Ich bin aus Gott geboren. Ich bin von Christus geliebt. Christus hat mich gewollt. Da, wo ich herkomme, bin ich gewollt. Und Paulus hat die Perspektive des Endziels. Einmal werde ich nicht nur ergriffen sein, sondern ihn ergreifen. Dann kann ich es anfassen, dann kann ich es fühlen. Dann kommt mein Glaube mit meiner Erfahrung in volle Deckung. Dann gibt es keine Divergenz mehr, kein Leiden mehr an den Widersprüchen meines Lebens. Das ist die Perspektive, da will ich hin. Als Töchter und Söhne Gottes haben wir über den Tag hinaus, über das, was uns heute an Bestätigung zukommt, also zwei Perspektiven. Wo wir herkommen, sind wir gewollt. Und wo wir hingehen, werden wir erwartet. Was macht ein solches Leben im Erwachsensein aus? Nun, gemeinsam mit der Glücksforschung können wir uns theologisch sehr schnell einig werden, dass es ganz verschiedene Aspekte gibt, die ein Leben als sinnvoll, als erfüllend, als perspektivenreich erfahren lässt. Mitte des letzten Jahrhunderts war noch im Nachklang von Freud die Konzentration total auf die Triebbefriedigung. Und in den 50er, 60er Jahren gab es noch die Illusion, wenn du alle Triebe des Menschen befriedigst, dann hat der Himmel auf Erden, dann klappt alles von selber. Das war aber eine arge Engführung. Damals kifften wir dann alle nur rum. Also ich selber war nicht so weit gesunken. Ich bin vorher zum Glauben gekommen. Aber manche soffen sich einfach nur voll. Und unsere Klassenparty nach dem Abitur, die rauschte einfach 3 Tage im Keller dann vor sich hin in irgendwelchen Dämpfen und Alkoholika, weil man den Eindruck hatte, du musst nur Triebe befriedigen, also Essen, Trinken und Sexualität. Und dann hast du den Himmel auf Erden. Die, die das gemacht haben, hatten dann keinen Hunger mehr und keinen Durst mehr und waren auch für das andere nicht mehr ganz bei Bewusstsein. Aber sie waren nicht erfüllt, sie waren nicht glücklich, sondern das war die kompensatorische Fantasie eines Kleinkindes. Wenn ich Hunger habe, schreie ich und wenn ich was zu essen kriege, geht's mir besser. Und wenn ich mein Leben auf diese Triebhaftigkeit reduziere, dann meine ich, wenn ich nur kompensiere durch Konsum, dann werde ich immer glücklicher. Nun ist das leider ja mit den 50er bis 70er Jahren des letzten Jahrhunderts nicht ausgeglichen, sondern das gibt's heute auch ganz bürgerlich, ja, dass wir eben durch Essen oder durch Trinken kompensieren. Wir hatten vorhin schon das Problem des Alkohols auch in bürgerlichen Kreisen, nicht? Was letztlich ja nichts anderes ist, als immer noch an der Flasche hängen, an der Brust der Mutter hängen und zu versuchen zu kompensieren, indem wir über die Lippen eine Ersatzbefriedigung uns reinholen. Es stimmt. Essen, Trinken, Atmen, Sexualität und körperliches Unversehrtsein sind Grundbedürfnisse des Menschen, die wir nicht lächerlich machen dürfen, sondern die ganz notwendig sind. Warum auch in der Mission, wenn ich sagen können, du hast zwar Hunger, aber das ist nicht mein Thema, ich missioniere dich, du kannst ruhig Hunger dabei haben, sondern es gehört immer dazu, wenn ich einen Menschen ernst nehme und liebe, muss ich auch für seine Grundbedürfnisse sorgen. Aber das ist nicht alles. Das zweite Grundbedürfnis, das zu uns dazugehört, um erwachsen zu sein und identisch zu leben, ist die heute so zentral besprochene Beziehung. Das heißt, weil wir Beziehungsmenschen sind, können wir nicht unser Leben als sinnvoll, erfüllend und glücklich erfahren, wenn wir nicht in Beziehungskontexten leben. Natürlich, immer wieder klang es an, ist es ideal, wenn jeder von uns auch eine Beziehung hat, nämlich Mann, Frau, also Partner, wenn wir eine Ehe haben, wenn wir eine Familie haben. Aber das sind nicht die einzigen Beziehungen, sondern es gibt ein Beziehungsgeflecht weit darüber hinaus. Und das Zweite, wir sind nicht nur geschaffen, um Beziehung zu erfahren. Das wäre wieder die Kindebene. Sondern wir sind geschaffen, um Beziehung zu stiften und Liebe zu schenken. Das, was von vielen vergessen wird, ist, du bist nicht glücklich, wenn du nur Beziehung empfängst, wenn du passiv bist in Beziehung. Es ist schön, gesegnet zu werden, aber noch viel schöner ist es, selbst gebraucht zu werden, andere Menschen zu segnen. Was viele Christen nie erfahren, ist ihre Berufung und Begabung, Liebe zu geben. Sie suchen immer die ideale Gemeinde, in der sie möglichst viel Bestätigung bekommen. Sie sagen, wo sind die Seelsorger, die sich um mich kümmern und wo ist die Gemeinde, in der ich versorgt werde, wo sich andere um mich kümmern. Ich erinnere mich dran, bei mir selber war es so, dass ich in den ersten Jahren meines Glaubens immer nach der idealen Gemeinschaft, idealen Gruppe, nach der idealen Kirche suchte. Und manchmal gibt's ja dann so ein busweises Hopping, nicht von einzelnen Gemeinden, wo man sagt, der Prediger bringt es oder die Anbetungsmusik, die bringt mich voll drauf. Und dann fährt man busweise dahin, weil man dann konsumieren will. Bestätigung, Zuwendung, Gemeinschaftsgefühl und all das. Irgendwann einmal gab ich die Suche nach der idealen Gemeinde auf und habe gesagt, wenn ich schon die ideale Kirche für mich nicht finde, dann will ich wenigstens eine realistische Kirche für andere sein und ich möchte anderen die Gemeinschaft schenken. Und siehe da, ich hatte die ideale Kirche. Das heißt, das, was ich die ganze Zeit in Erwartungshaltung für mich gesucht habe, wo ist die Gemeinschaft, die mir das bringt, was ich suche, hatte ich plötzlich, als ich es nicht mehr für mich suchte, sondern bereit war, es anderen zu geben. Mit dem schlichten Wort Jesu in der goldenen Regel Matthäus 7,12 als Ausdruck eines männlichen, eines erwachsenen Glaubens. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen. Nicht, was andere euch geben, das gebt in Dankbarkeit zurück, sondern was ihr wollt. Ihr werdet enorm fantasiereich sein, wenn ihr nicht die Erfahrung der Zuwendung anderer zum Maßstab eures Verhaltens machst. Also nicht so wie du mir, so ich dir, sondern eure eigenen Erwartungen an andere. Dann springe ich aus der Kinderrolle in die Erwachsenenrolle rein, wenn ich Verantwortung übernehme. Ich weiß, dass diese Strophe gefährlich ist, weil wir sicher schon das Schlagwort der hilflosen Helfer gehört haben. Das heißt, jemand hat selbst nie Liebe und Anerkennung erfahren und in diesem Mangel an Anerkennung und weil er nie Beziehungen richtig reif kriegt, sagt er, gut, dann helfe ich eben anderen und dann werde ich selbst, gehe ich in die Jugendarbeit und kümmere mich um Kinder, um denen zu geben, was mir als Kind vorenthalten wurde. Da ist eine Falle drin, dass ich nämlich, wenn mir nicht klar ist, dass ich selbst erwachsen werden muss und an eigenen Bedürfnissen arbeite, dann schon wieder kompensiere. Und es geht gar nicht um die Kinder, um die ich mich kümmere, sondern dass ich gebraucht werde. Wir lieben es nämlich, gebraucht zu werden als Kompensation. Aber wir brauchen es eigentlich, geliebt zu werden. Denn wenn wir selbst nicht geliebt sind, können wir anderen auch keine Liebe geben. Wir brauchen bedingungslose Liebe. Das ist ganz wichtig. Aber wir müssen jetzt nicht den Rest unseres Lebens daumenlutschend in der Gemeinde rumsitzen und sagen, mich hat keiner geliebt, ich warte immer noch auf die Erscheinung des Heiligen Geistes. Sondern indem wir gehen, indem wir fragen, wenn ich einsam bin, sind es vielleicht andere auch. Ich erinnere mich an lange Abende, in denen ich als junger Christ zu Hause einsam rumsaß und dran litt, dass keiner da war. Das Problem hat sich dann gelöst, wenn ich mich hinsetzte und habe Briefe geschrieben, habe bei Leuten angerufen oder habe für sie gebetet, bei denen ich denke, denen könnte es ähnlich gehen. Du bist in dem Augenblick nicht mehr einsam, wenn du dich in andere hineindenkst und ihre Bedürfnisse. Einsam bist du nur, wenn du selbst verliebst, in dich selber gehst und dich selber für dich selber abschließt. Dritte Perspektive, die notwendig ist für ein erwachsenes, erfüllt erfahrenes Leben. Das ist der Aspekt von Erfahrung und Erleben. Das kennt ihr alle. Dass ihr wochenlang rummuffelt im Alltag, plötzlich könnt ihr aufbrechen, etwas Neues erfahren, etwas Neues erleben und alle Probleme werden klein. Ich bin gerne in den Bergen im Urlaub und liebe es, auf die Berge hochzugehen und dann sieht man unten die Menschen wie Ameisen, die kleinen Züge fahren, die kleinen Autos und in dem Maß, wie ich mir körperlich den Abstand erschufte, um da hochzugehen schwitzend, schwindet auch die Welt und der Alltag bekommt Distanz. Viele Christen sind gelangweilt und unerfüllt, weil sie keine Ziele haben, die sie verwirklichen, weil sie nichts haben, auf das sie sich freuen, weil sie nichts erfahren und erleben. Dieses Bedürfnis, Dinge zu erfahren und zu erleben, gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen und sie sind deshalb wichtig, damit wir unsere Situationen verbessern und verändern, dass wir neugierig sind auf Neues. Also nicht in dem Laufstellchen hängen bleiben und nach Mama oder Papa rufen oder über die Ungerechtigkeit Gottes oder der Gemeinde schimpfen oder wie schlimm die Frommen sind, sondern raus aus dem Laufstellchen, Dreirädchen, Fahrrad, Moped, Auto und dann mit eigener Kraft in die Welt hineingehen, das Erleben und Erfahren. Und nun komme ich zu dem, was eigentlich das Wichtige ist für Christen. Nämlich als nächstes, es gehört zu den schönsten Erfahrungen eines erfüllenden Lebens, wenn man, wie die Psychologie sagt, schöpferisch expansiv wird. wenn man Sinnvolles gestaltet, wenn man etwas tut, was man als sinnvoll erfährt. Das Faszinierende ist, wenn wir an etwas dran sind, was wir gestalten, dann kann es uns Kraft kosten. Es kann uns Tage und Wochen kosten und die Zeit verfliegt. Wir nennen das vom Englischen her Flow. Das heißt, wie in einem Fluss bin ich in einer Sache drin, die ich als sinnvoll erachte und merke gar nicht, wie viel Zeit ich investiere und wie viel Kraft. Denn ich erlebe es gar nicht als Last, sondern ich erlebe es als ein Erleben selbst, als Glück selbst, das sinnvolle Gestalten. Ich meine damit nicht, dass jede Form von Arbeit und Mühsal in unserem Leben an sich schon sinnstiftend ist, sondern als sinnstiftend kann ich meine Arbeit, meine Tätigkeit, mein Schaffen, mein Kreativsein nur erleben, wenn das, was ich tue, für mich erstrebenswert ist. Wir haben ein großes Problem in unseren Gemeinden und Kirchen. Wir arbeiten immer bei der Mitarbeitersuche nach dem Prinzip Topfdeckel. Hier haben wir ein Bedürfnis und dann gucken wir in den Kreisen, alle gucken schon nach unten. Kassenwart ist ausgefallen, wer kann denn halbwegs mit Geld umgehen? Zack, den Job hast du auch noch. Hier ist in der Jungschar einer ausgefallen, na du kommst doch noch so flippig daher, die stecken wir gleich in die Jungschar. Das heißt, wir orientieren uns nicht an den Menschen und ihren eigenen Gaben, sondern wir sind notorientiert, wir sind immer bedürfnisorientiert. Du kannst nicht erfüllt sein, wenn du dir eine Rolle anziehst, die nicht deine ist. Das war das Problem der Korinther. Die haben sich gegenseitig angeguckt und Paulus bringt es auf das Bild, wenn die Hand neidisch ist auf den Mund und die Ohren neidisch sind auf die Augen, dann sind alle nicht identisch, weil sie nicht das tun, wofür sie geschaffen sind. Wir haben Leitbilder, dass wir sagen, so wie der oder die, so will ich sein. Nur was hilft es denn dem Leib, wenn du als dritte linke Hand auftauchst und das, was der Körper braucht, ist aber Auge oder Zunge? Hast du eigentlich schon rausgekriegt, was Gott mit dir vorhat? Was ist deine persönliche Begabung? Was ist dein eigenes, von Gott dir gegebenes Ideal? Wohin bist du unterwegs? Und ich weiß, als junger Christ hatte ich das ja auch. Dann hatte ich so einige Leitbilder und habe gesagt, na so ungefähr über den Daumen in diese Richtung muss es gehen. Und ich gestehe, als Männer hatten wir es noch relativ einfach, weil eben in traditionellen Gemeinden es relativ viele Männer gab, da konnte man sich Leitbilder aussuchen. Für Frauen war es ungleich schwerer, für euch ist es bis heute schwer. Im akademischen Bereich ist es für Frauen, die promovieren und habilitieren, bis heute noch schwer, weil man keine selbstverständliche Auswahl an Orientierungen hat, sondern muss ja seinen eigenen Weg überhaupt erst mal suchen. Das heißt, es gibt ja die Frauen noch gar nicht, an denen man sich orientieren kann, die das verkörpern, was man selber als seine eigene Berufung erkennt. Die Frage ist, was hat Gott mit mir vor? Was sind meine eigenen Ziele? Was will ich mit Gott bewegen? Und was will Gott mit mir bewegen? Denn dann, wenn ich weiß, wo ich hin will, wenn ich weiß, was mein Gebiet ist, hauptberuflich oder ehrenamtlich oder privat, kann ich meinen Alltag mit allen Brechungen und Widersprüchlichkeiten ertragen. Wenn ich weiß, was ich wirklich will und was mich erfüllt, habe ich die Kraft, auch eine blöde Phase in meiner Ausbildung oder Arbeitszeit zu erleben. Habe ich aber diese schöpferische Expansion nicht, habe ich nicht die Perspektive, Sinnvolles zu bewegen und zu gestalten, erfahre ich es nicht, dass das wertvoll ist für Menschen, was ich tue, dann drücken mich auch all die anderen Schmerzen. Das heißt, meine Grundprobleme kommen in dem Maß hoch und der Wasserstand steigt meiner Problematik, wie ich ziellos bin. Und dann, um das Ganze voll zu machen, als Fünftes, es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, Harmonie zu erfahren, Frieden zu erfahren, versöhnt zu leben. Das gilt vor allen Dingen für die Gottesbeziehung. Es gilt aber dann auch für die zwischenmenschliche Beziehung. Es gilt für die Gemeinschaft, die ich erfahre. Das Faszinierende ist nun, dass wir als Menschen nicht erst dann identisch uns erfahren, unser Leben nicht nur dann als sinnvoll erfahren, wenn alle verschiedenen Aspekte eines erfüllenden erwachsenen Lebens gleichzeitig top erfüllt sind, sondern dass wir in der Lage sind, Dinge zurückzustellen, um eines Zieles willen, das wir haben. In meiner Ausbildung habe ich Erfahrung, Erleben, Urlaub, all das zurückstellen können. Als Student habe ich auch all die kompensatorischen Bedürfnisse unter eins, also die Freude an Reichtum, an Eigentum, an Auto oder an Haus, zurückstellen können. Ich bin als Student immer nur nachts durch Villenviertel gelaufen, ums neue Jerusalem zu denken und dann wieder in meine muffige Studentenbude zurück. Aber das war okay. Es war okay für damals, denn ich war ja unterwegs. Das war ja nicht das Ende, das war ja unterwegs. Christen sind immer unterwegs zu einem Ziel. Und sie können wie Paulus in der Rennbahn sein und sagen, ich kann verzichten, ich kann erleiden, wenn ich weiß, warum und wohin das Ganze geht. Es ist faszinierend, auf wie viele Bedürfnisse ein Mensch verzichten kann, wenn er es nicht in kindischer Passivität im Erleiden tut, nicht in Kränkung und als Loser, sondern als erwachsene Frau, als erwachsener Mann, weil er sagt, das ist mein Ziel. Ich erinnere mich, als ich in Heidelberg war, das war meine erste Stelle als Professor dort, hatte ich irgendeine Phase, ich sprach heute schon davon, in der ich merkte, mir gleitet es irgendwie raus, ich bin unzufrieden und werde immer unzufriedener die letzten Wochen. Und bin durch den Wald gegangen, habe gesagt, Achim, was ist jetzt genau los? Und habe das gebetet und habe das auseinandergelegt, wie ich es schon erklärt hatte. Und der Witz war, dass ich in den 3 Stunden meiner Wanderung äußerlich nichts verändert hatte. Und trotzdem kam ich als ein ganz anderer raus aus dem Wald, als ich reingegangen bin. Was war passiert? Dass ich im Gebet plötzlich sortieren konnte. Was ist unveränderlich an deiner Situation? Was kannst du jetzt nicht verbessern? Was kannst du verbessern? Was willst du eigentlich? Welchen Preis bist du bereit, für was zu bezahlen? Hans-Joachim, was willst du? Was kannst du und was kannst du nicht? Mach dir keinen Kopf über die Dinge, die du nicht verändern kannst. Konzentrier dich auf das, was du konkret verändern kannst. Schritt für Schritt. Am Abend war ich ein neuer Mensch in der völlig selben Situation. Ich war aufgestanden aus der Passivität. Ich war nicht mehr ein kindisches Kind Gottes, das schimpft der Herr, bei mir passiert nichts mehr, ich spüre nichts mehr, du bist nicht mehr da. Sondern ich war aufgestanden, erwachsen geworden wieder und habe gesagt, ich nehme es in die Hand. Ich liebe es, mit Menschen zwischen 17 und 27 zusammen zu sein, im Gespräch und in der Gemeinschaft. Wisst ihr warum? Ihr habt noch alles vor euch, ihr könnt noch alles gestalten. Ihr könnt euer ganzes Leben versauen, das stimmt. Aber ihr könnt auch was bewegen, ihr könnt was verändern. In 80 Jahren können wir uns wieder treffen, da bin ich nicht mehr dabei, einige von euch sind noch dabei und können sagen, ach ja, war das damals toll, was hatten wir für Pläne, manches hat geklappt, manches nicht. Das Faszinierende ist, ihr gestaltet euer Leben in Christus. Greift es an, lasst die Zeit nicht verstreichen, seid nicht kindisch, sondern werdet erwachsen. Wachet, steht im Glauben. Seid Frauen und Männer und nicht kleine Kinder. Und dann werdet ihr erleben, dass ihr beziehungsstark seid, dass ihr frei seid, dass ihr versöhnt seid, dass ihr nackt sein könnt, ohne euch zu schämen, dass ihr Verantwortung übernehmt und ihr werdet erfahren, dass euer Leben nicht umsonst ist. Manches werdet ihr schon innerhalb eures Lebens wiederkriegen. Mich fasziniert es immer wieder, wenn irgendjemand auf mich zukommt und sagt, da hast du das zu mir gesagt vor so und so vielen Jahren. Und das war ein Impuls, der hat mein Leben verändert und seitdem ist etwas anders. Für die meisten wird es erst am jüngsten Tag so sein, dass Leute auf euch zukommen und werden euch begrüßen. Einige werdet ihr wiedererkennen, dann ist ja eure Demenz auch wieder aufgehoben in der neuen Schöpfung. Bei anderen werdet ihr sagen, jetzt habe ich schon ein neues Gehirn geschaffen bekommen, ich kann mich trotzdem nicht an dich erinnern. Und er sagt, ja, das kannst du auch gar nicht, ich bin ein Urenkel des Segens, den Gott durch dich geschaffen hat. Das Faszinierende ist, Christus will in mir leben, so wie der Vater in Christus lebte. Wir sind gesandt, wie Christus gesandt war. Das heißt nicht, dass ihr gute Vorsätze macht, sondern euch besinnt auf das, was ihr seid. Du kannst gar nicht aus eigener Kraft das tun, was notwendig ist zum Segen. Gott will dich als den richtigen Mann, die richtige Frau, zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Wort, am richtigen Ort, bei der richtigen Person einsetzen. Bei so vielen Koordinaten bist du überfordert. Der Heilige Geist hat das voll im Griff. Ich und der Vater sind eins. Nichts kann ich ohne meinen Vater, aber ich bin im Vater und der Vater in mir. Wenn ihr das glaubt und ich in euch bin, wie der Vater in mir, dann werden durch euch größere Werke geschehen, als ich auf dieser Erdenzeit erlebt habe. Das ist Christi Wort an euch.